Liebe Hörerinnen und Hörer von Plus Eins, Sie hören jetzt eine Ausgabe von Plus Eins, wo auf keinen Fall der Eindruck entstehen sollte, dass Katharina Beule, genannt Katha, Öko ist. Sie fährt nämlich auch Skateboard.
Genau.
Und Öko, also jetzt in diesem Klischeesinne, ist sie nicht. Ende der Durchsage.
Genau. Deutschlandfunk Kultur. Plus Eins. Mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Kommen Sie doch einfach mit. Wir machen heute einen ausgedehnten Spaziergang, wenn man so will, durchs Leben. Es wird unter anderem darum gehen, wie es ist, sich, naja, vielleicht am eigenen Schopfe aus dem Berufs- und Alltagsstrudel herauszuziehen. Ja, und die Frage ist, was dann so geschehen kann, wenn man das erstmal getan hat. Es geht auch um Heimatgefühle hier in der Fremde und eine dramatische Liebesgeschichte, die wird Ihnen hier auch begegnen.
Die Tür ging zu, ich aus dem Bett in eine Jogginghose rein, mir das Handy geschnappt. Hinter ihm her, so dass er es nicht mitbekam, habe mich hinter einer Hauswand versteckt und auf einmal ging mein Handy dann so und er schrieb dann in diesem Portal, ich bin da, mach auf. Und dann habe ich meine Handykamera angemacht, bin auf ihn zugegangen und als er im Eingang stand und ich stand vorher mit der Kamera, habe ich nur gesagt, hier bitte keiner aufmachen.
Die Geschichte von Tom und Daniel, die ist milde, ausgedrückt, ich sage mal, in sich hat und... Katha ist hier. Katha, ich stelle dich gleich noch ausführlich vor. Vielleicht kannst du einfach mal kurz Hallo sagen.
Hallo.
Du wirst hier heute uns noch erklären, nicht nur, wie man ruhige Hand bei Bienen hat, sondern auch, wie es sich anfühlt, in Krisengebieten, und zwar richtigen Krisengebieten, aktiv zu werden. Und vielleicht kannst du da mal kurz spoilern, wie ist es mal so richtig aus dem Job auszusteigen?
Fantastisch, einfach hervorragend.
Wir sind Nachbarn hier in Berlin-Neukölln. Wir kennen uns aber aus Kenias Hauptstadt Nairobi, weil wir da zusammen mal Weihnachten gefeiert haben. Und du warst quasi zu Besuch in der Stadt. Ich war neu in diesem Nairobi, beruflich da tätig für eine Zeit. Und wir saßen in so einer illustren, bunten Runde.
Und es war ein richtiges Weihnachtsessen. Ich erinnere, dass wir extra noch Rotkohl und Klöße in Deutschland eingekauft haben. Und das war dann sozusagen unser Mitbringsel für das gemeinsame Weihnachtsessen.
Wir hatten uns viel Mühe gegeben, das wirklich weihnachtlich zu gestalten. Also es gab, jeder musste ein Weihnachtsgedicht aufsagen.
Jeder musste ein Weihnachtsgedicht.
Ihr hattet diese Klöße mitgebracht. Ja. Das hatte ich völlig vergessen, ja. Aber ihr habt ja wirklich
Wir haben Klöße mitgebracht.
Klöße.
Ja, aber die, die
An
man so mit Pulver und Wasser mixen kann. Ne? Ah. Also das war kein fertiger Klößteig.
Wir hatten, glaube ich, Ente.
Irgendwie sowas. Also es gab auf jeden Fall Geflügel.
Ich frage das deshalb, weil es ja so eine Inszenierung von Heimat ist in irgendwo anders, an einem völlig anderen Ort. Und du hast ja auch deine Erfahrung gemacht, du bist ja auch viel gereist, du hast länger in Indonesien gelebt, du warst länger auf Haiti. Mir ging es irgendwie immer so, trotz einiger Zeit im Ausland, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, dass mich diese Inszenierung von Heimat immer total traurig gemacht hat, weil sie immer daneben geht.
Ah ja, interessant. Nee, das hatte ich also zumindest an dem Abend so gar nicht empfunden, aber ich war ja sozusagen auch nur wirklich kurz der Gast, der nach, glaube ich, 3 oder 4 Wochen wieder nach Hause gereist ist. Also das war wirklich ein kurzer Urlaub. Ich habe das in meiner Auslandszeit, vor allen Dingen in Indonesien, gar nicht so heimatlos erlebt, weil ich das große, große Glück hatte damals, mit sehr vielen meiner engen Freunde in Indonesien zu sein und mit denen dort teilweise auch zu arbeiten. Von daher hat sich sozusagen ein Teil meines privaten Freundeskreises mit mir gemeinsam nach Indonesien aufgemacht und irgendwie, klar, war ganz viel auch neu und anders, aber das hat eine große Vertrautheit gegeben, dadurch, dass wir uns alle aus dem Studium schon sehr lange kannten.
Also das sind die Menschen quasi, die dir dieses Zuhausegefühl, die dich
total
sozusagen mobil werden lassen.
Ja.
Und dann ist auch wurscht.
Auf eine gewisse Art und Weise ist es dann auch ein bisschen wurscht, ja.
Waren es tatsächlich immer nur die Menschen, die für dich wichtig waren, oder gab es auch Dinge, die du vermisst hast, wenn du woanders warst? Ich habe mich zum Beispiel immer sehr schnell zum irgendeinem Schnitzelessen begeben, wenn ich wieder in Deutschland war. Obwohl
ja,
ich überhaupt
also
kein Fleischtyp bin, aber das musste irgendwie sein.
Essen ist tatsächlich wirklich das, was mir auch am allerschwersten gefallen ist nach einer Weile. Also wir haben 1,5 Jahre Diät auf Reis, gebratenem Reis gemacht mit Hühnchen und irgendwie ab und zu mal einem Fisch. Ich habe dann zwischendurch mal Kartoffelbrei gemacht und irgendwie so einen Versuch gestartet, aus dem Hühnchen so einen Coq au vin zu zaubern. Mir haben Äpfel ganz, ganz extrem gefehlt,
also
oder so ein richtig,
das, ne?
richtig einfaches Käsebrot.
Das ging mir auch so, dass man gemerkt hat, Äpfel sind total wichtig. Also erst wenn man irgendwo im exotischen Kontext aufschlägt und da sind dann Mangos und Ananas total lecker, freut man sich total.
Irgendwann
denkt man so,
aber irgendwann fehlt jetzt so ein Boskop, einfach so ein richtig schöner Apfel.
Zum Erden.
Genau. Also genau, das sind so die Menschen und vor allen Dingen Essen ist tatsächlich das, was mir in meinen Auslandszeiten immer am allermeisten gefehlt hat.
Katharina Weuler, heute zu Gast hier bei Plus Eins. Schön, dass du da bist.
Ja, toll, hier zu sein.
Verehrte Hörende, liebe Katha, es geht heute hier jetzt um Emotionen. Es geht um Ängste in normalen und in Corona-Zeiten. Ich hole mal etwas aus. Bevor wir Woche für Woche hier auf die Antwort kommen, haben wir natürlich vorher, Katha?
Eine Frage?
Richtig.
Plus eins. Die Antwort.
Und dann gibt es auch immer noch eine schlaue Person, die wir bitten, diese Frage zu beantworten. In dem Fall ist es die Journalistin und Mitherausgeberin des Missy Magazins, Sonja Eismann. Hallo.
Hallo.
Du machst dir, das kann man glaube ich so sagen, schon eine geraume Zeit Gedanken zu Genderfragen.
Das kann man so sagen,
auch diverse Bücher geschrieben. Die Frage, die uns heute beschäftigt, hat ein bisschen was mit der aktuellen Situation zu tun. Corona verbreitet viel Angst und Sorge und wir wollen wissen, das ist die Frage, ob Frauen und Männer eigentlich ja unterschiedlich Angst haben, Emotionen oder ob ihnen unterschiedlich emotionale Aufgaben bei uns zugeschrieben werden.
Ja, die Beantwortung dieser Frage ist jetzt in diesem Kontext, finde ich, besonders interessant, weil grundsätzlich würde ich schon mal sagen, dass Angst eher was ist, was Frauen zugeschrieben wird. Also Frauen haben doppelt so häufig Angststörungen wie Männer, also jeder Art, ob jetzt Panikattacken oder generalisierte Angststörungen. Und da gibt es auch unterschiedliche Erklärungen, die reichen von das weibliche Gehirn ist stressanfälliger, über Frauen sind eben sensibler, sensitiver, bis zu die Hormonschwankungen des weiblichen Körpers haben was damit zu tun, aber auch bis zu Dingen wie Frauen wird immer vermittelt, sie sollen verletzlich sein, ihnen wird nicht so viel zugetraut, ihnen wird aber sehr viel zugemutet, sehr viel aufgebürdet, deswegen sind sie einfach angespannter. Also das sind so die Erklärungen, die es dafür gibt. Aber ich finde, jetzt beobachten wir, dass das alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird und gar nicht immer so ganz stimmt.
Inwiefern beobachtest du das?
Na, ich denke, wenn wir jetzt einerseits gucken, wer hat besonders viel Angst, wer hat keine Angst, da ist es schon so, dass Studien zum Beispiel auch gezeigt haben, dass die Männer zwischen 20 und 29 besonders sorglos sind, weil sie sich wahrscheinlich auch unverwundbar fühlen. Aber zum Beispiel bei den über 65-Jährigen, da haben Männer und Frauen genauso viel Angst, weil sie eben als besonders verwundbar gelten. Und andererseits finde ich eben auch, dass gerade Mütter, die ja immer viel mit dem beschäftigt sind, was sich Sorgearbeit nennt, besonders jetzt, wo eben Schulen nur teilweise offen sind, Kitas auch. Bei denen würde man ja erwarten, dass sie besonders ängstlich sind und natürlich haben die auch Sorgen und kümmern sich um ihre Kinder und um ihre Angehörigen. Aber ich habe den Eindruck, dass sie sehr pragmatisch mit der Krise umgehen, weil sie eben wissen, der Laden muss irgendwie laufen und deswegen gar nicht so viel Zeit haben, sich da in tiefere Ängste zu verstricken.
Mhm. Katha, hast du Beobachtungen gemacht, wie das mit der Emotionalität derzeit ist? In deinem Umfeld, bei dir zu Hause?
Also ich kann diese Unterschiedlichkeiten in den Ängsten nicht wirklich beobachten. Ich frage mich aber grundsätzlich, ob das wirklich so ist, dass Männer auch außerhalb von Corona weniger Angst haben oder ob das anders artikuliert wird. Nichtsdestotrotz, aber du hast es gerade schon auch gesagt, ich glaube, dass es bei gerade den Frauen, die sich um die Kindererziehung kümmern, einfach auch an Zeit mangelt, überhaupt Angst zu haben. Und das ist was, was ich schon ein bisschen beobachte zumindest, dass diese klassische Rollenteilung, Frauen eben, selbst wenn sie berufstätig sind, eher jetzt zurücktreten und eher mehr Urlaub nehmen oder sich Kapazitäten freischaufeln, um Kinder zu betreuen, dass wir da wieder eher zurückschreiten von dem, wo wir vielleicht vor der Corona-Krise schon ein bisschen angekommen sind. Mhm.
Ja, das hatte ich ja auch schon erwähnt mit der Sorgearbeit. Da gab es jetzt auch schon viele Debatten drum, ob wir uns jetzt wieder zurück in die 50er Jahre bewegen, weil eben davon ausgegangen wird, dass das alles im Privaten geregelt wird. Und da sind dann eben die meisten Frauen dafür verantwortlich oder fühlen sich eben auch verantwortlich. Eben Stichwort Sorgearbeit bedeutet eben nicht nur, dass man sich Sorgen macht, sondern dass man andere umsorgt. Und das führt dann eben dazu, dass auch dieser Mental Load, da gibt es ja diesen schönen Begriff, oder Emotional Labor bei den Frauen noch größer werden. Also dass sie alles sozusagen sozusagen immer auf dem Schirm haben müssen. Wer muss wann, wohin, wer hat welche Bedürfnisse, wem muss ich zuhören? Und das führt so auch, glaube ich, dazu, dass Frauen dann vielleicht öfter auch stärker angstbelastet erscheinen. Ich glaube aber, ich würde da auch zustimmen, dass das ein Klischee ist, dass Frauen mehr Angst haben, dass Frauen das ängstliche Geschlecht sind. Ich glaube, Frauen reagieren da bloß anders und sind auch eher gewillt, das zuzugeben und sich Hilfe zu holen. Und bei Männern gibt es natürlich dieses Bild, ich bin stark, ich kann das selber bezwingen, dieses kleine Virus kann mir nichts anhaben, dieses winzige Teil, ich bin viel mächtiger. Und das ist dann eben ja schwer auszuhalten.
Ja, ich würde auch sagen, als Mann ist man ja nicht nur im Vorteil, wenn man sich kichernd in die Kneipe zurückzieht, um mit der Situation klarzukommen, dann gibt man aber in der Regel dann statistisch auch früher den Löffel ab. Also ich meine, es ist ja auch eine Stärke, Emotionen zuzulassen. Wobei ich jetzt tatsächlich nicht genau weiß, wie ich am Ende mit all dem sozusagen nach Hause gehen soll. Es gibt eine stärkere Emotionalität, die man statistisch sozusagen bei den Frauen nachweisen kann, aber in der jetzigen Situation würdest du das in gar keinem Fall als etwas auslegen, was sie blockiert, sozusagen die Überlast an Arbeit, die ihnen auch zugemutet wird, gerade im privaten Bereich nachzukommen, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, ich sehe das schon so, dass da eben sozusagen eher in den Handlungsbereich führt, dass Frauen dann einfach aktiver werden, eben nicht so viel Zeit haben und dass sich bei Männern die Angst dann auch oft vielleicht in Wut artikuliert, dass die Angst schon da ist. Männer haben ja durchaus auch Ängste um ihre Gesundheit, um ihre Potenz oder was auch immer. Und da äußert sich das vielleicht stärker eben in Skeptizismus, was ja vielleicht auch eine Form von Angst ist, weil man einfach nicht zugeben will, dass man die Situation nicht bewältigen kann. Also ich glaube, wir haben alle Angst und das betrifft uns alle. Und es gibt aber unterschiedliche Bewältigungsstrategien.
Und insgesamt ist ja auch immer ein Austausch über Angst ganz gut, gerade in Partnerschaften, in Familien, weil es ja auch sowas wie eine Angstdynamik gibt, ne? Also man kann ja da aufeinander zugehen und sich irgendwie sozusagen so eine Aufteilung annähern. Oder wie ist da eure Erfahrung?
Ja, ich glaube auch, dass es eben für Frauen einfacher ist, über Ängste zu sprechen und dass da vielleicht die Männer auch was lernen könnten, wenn man sich da dann auch mal austauscht, weil es ja auch für Frauen akzeptierter ist, Angst zu haben. Andererseits sagt man aber auch, dass wenn man sich die ganze Zeit exzessiv mit Ängsten beschäftigt, dass dann die noch verstärkt werden. Deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn beide sich dann irgendwie so in der Mitte treffen könnten.
Wenn wir jetzt über so eine Unterschiedlichkeit in dem im Angst haben, im Emotionalsein sprechen und wir sagen, Frauen haben da eher einen Zugang zu und sind eher offen dafür, das auch zu leben, zu zeigen. Kann es nicht auch sein, liegt nicht der Verdacht nahe, dass manchmal auch Emotionalität des Partners mit übernommen wird, gerade wenn man da in so einem eigentlich engen, wenn vielleicht auch jetzt nicht auf den oberflächlichen Blick sichtbaren Austausch miteinander steht einfach.
Ja, ich glaube schon, dass es oft so ist, dass Ängste auch gut outgesourced werden, um das mal so zu sagen, dass in so klassisch heterosexuellen Partnerschaften die Männer die Ängste an die Partnerin delegieren, die dann irgendwie damit klarkommen müssen, also was Emotionen betrifft, auf die eigene Beziehung oder auch auf die Kinder. Und das ist natürlich eine Arbeitsteilung, die die Frauen so ein bisschen stärker belastet und es den Männern auch ein bisschen einfacher macht, sich mit einigen Dingen einfach nicht beschäftigen zu müssen. Und da, glaube ich, wäre es auch wichtig, dass wir von diesen Geschlechterstereotypen wegkommen und uns alle irgendwie diesen Ängsten auch stellen, sie aber eben nicht überbewerten.
Also Dialog, Ausgleich, sich die Dinge mal in Ruhe angucken, sagt die Journalistin Sonja Eismann. Vielen Dank, Sonja, dass du hier warst bei Plus Eins.
Danke auch.
Wir stellen gerne auch Ihre Fragen, dafür müssen Sie aber zu uns kommen. Schreiben Sie mal eine Mail an plus1@deutschlandradio.de.
Mein Name ist Patrick, ich bin Ornithologe und Soundrecordist. Ich bin beruflich sehr viel unterwegs, muss leider auch sehr viel Auto fahren. Deswegen bin ich besonders froh darüber, dass ein Ausnahmegebiet wie das Tempelhofer Feld nur wenige Minuten von meiner Wohnung in Berlin entfernt ist. Aufgrund seiner Lage mitten in einer Großstadt übt das Tempelhofer Feld auf Zugvögel eine große Anziehung aus. Deswegen gehe ich in der Regel vormittags auf das Tempelhofer Feld, um Vögel zu beobachten oder nach Rastvögeln zu suchen. Als die ersten Braunkehlchen aus dem Überwinterungsgebiet in Berlin eintrafen, habe ich auch ein paar auf dem Tempelhofer Feld gesehen, was ein Territorium besetzt hatte. Als ich später nochmal dort war, musste ich allerdings feststellen, dass sehr viele Leute selbst in dieser abgelegenen Ecke vom Feld waren. Die sitzen in den Büschen, da sitzt dann oben drauf das wandernde Braunkehlchen, hat das Nest unten. Das ist ein stark bedrohter Vogel, der in den Beständen massiv abnimmt. Und die Leute sitzen einfach auf dem Nest. Sie sind so wenig verbunden mit dem, mit, ich sag mal, Natur, dass sie nicht mal mitbekommen, dass dieser Vogel dort warnt, weil sein Nest dort gerade platt gesessen wird. Und dann erwische ich mich dabei, wie ich selber denke, oh, bleib doch einfach lieber zu Hause und guck Netflix-Serien.
Katha, du bist immer noch hier. Ein Glück. Du hast Menschen begleitet, die waren wirklich auf eine komplett andere Art, aber auch wirklich sehr elementar von Katastrophe und Krise betroffen. Die haben was durchgemacht, das können wir uns hier an diesem Ort gar nicht vorstellen.
Und das, nee, nicht wirklich.
Hilfsarbeit geleistet, du hast dokumentiert und koordiniert. Zum Beispiel einmal nach der riesigen Tsunami-Katastrophe von 2004, da warst du in Indonesien, mhm, auf Sumatra. Da sind ja auch über 160.000 Menschen verstorben. Später auf Haiti, Erdbebenkatastrophe 2010, ebenfalls, ja, mit Hunderttausenden Toten. Ja. Was ist das für ein Szenario, in das man kommt, wenn so etwas passiert ist? Ich habe jetzt die Todeszahlen genannt, ne? Aber das Maß an Zerstörung, das kann man ja gar nicht jetzt mal in einem Satz zusammenfassen.
Ja, also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an meinen ersten Flug von der, das ist die Provinzhauptstadt Sumatra, Medan, wo auch viele Hilfsorganisationen so ihre Büros hatten. Und ich habe an der Westküste dann von Sumatra in der Region Aceh gearbeitet. Die ist mit am heftigsten von diesem Tsunami getroffen worden. Das Epizentrum lag sehr, sehr nah an der Provinzhauptstadt Banda Aceh. Die Bilder sind ja auch durch alle Welt gegangen. Und ich erinnere mich, wie gesagt, gut an diesen Anflug in so einer kleinen Propellermaschine auf so einem winzigen provisorischen Flughafen gelandet. Und wir sind eine Zeit lang mit dem Flieger parallel zur Küste geflogen. Und man hat einfach von oben sehr gut sehen können, anhand der Braunfärbung der Erde, wo vorher mal grün war, wie weit das Salzwasser, also das Meer, ins Landesinnere eingedrungen ist. Und das hat man eben daran sehen können, dass da die Vegetation eben nicht mehr grün war, sondern braun. Und das waren an manchen Stellen teilweise 3 Kilometer ins Landesinnere. Und darüber ist überhaupt schon mal so eine Größenordnung mit, also ich denke, viele Dinge muss man irgendwie selber sehen und erleben, um sich da wirklich ein Bild von zu machen. Und ja, Bilder in Nachrichten helfen auch, aber
ich glaube, dass
es ist was anderes, wenn du das selber mit eigenen Augen siehst.
Und du eben von wegen eigene Augen, auch fremde Augen, du guckst ja den Menschen dann da in die Augen, die da durch diese Mondlandschaft
wandern. Es ist auch nichts mehr da gewesen. Also ich erinnere mich auch, wir sind vom Flughafen in diesen Ort gefahren. Und das muss vor der Tsunami-Katastrophe ein Ort gewesen sein, wo etwa 50.000 Menschen gewohnt haben, also schon eine kleine Stadt. Und da stand kein einziges Haus mehr. Mhm. Und das ist anders als in Haiti, wo in dem Erdbeben ja auch sehr, sehr viele Gebäude kollabiert sind. Aber in Indonesien war der Schutt teilweise auch gar nicht mehr da, weil das Meer, also ne, das sind ja mehrere Wellen, die reinschwappen und auch wieder rausschwappen.
Aber gar nichts mehr.
Da war einfach nichts mehr.
Gibt es sowas wie irgendeine Form von Zuversicht? Weil man kann ja nicht jetzt sagen, so wir helfen jetzt hier wieder beim Aufbau. Man hat einen Stein in der Hand dann.
Mm. Also ich war ja nicht unmittelbar nach der Katastrophe dort. Das ist ja Weihnachten 2004 passiert. Wir sind im April nach Indonesien ausgereist. Da waren schon also ein paar Monate ins Land gegangen. Und was ich damals erlebt habe und was mich wirklich tief beeindruckt hat, war ein unbändiger Überlebenswillen, ein nicht verlorener Humor. Und das war in Haiti ehrlich gesagt auch ähnlich. Also was mich diese beiden Erfahrungen einfach lehren, und das kann ich auch so auf die heutige Zeit so ein bisschen beziehen, das geht einfach immer weiter, dieses Leben. Das hört ja nicht auf. Und auch wenn es so einen wahnsinnigen Impact von außen gibt, also in Indonesien eben diese fürchterliche Tsunami-Katastrophe, in Haiti dieses schlimme, schlimme Erdbeben, oder wir, die wir jetzt dieses Virus erleben, wir finden einfach Mittel und Wege und sind findig und kreativ und sichern in irgendeiner Form unser Überleben. Mhm. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber ich ja, ich war sehr beeindruckt davon, mit tatsächlich wie viel Humor und wie viel Lebensfreude auch ich da den vielen indonesischen Menschen begegnet bin. Also Indonesien ist ja ein riesiges Land, umfasst über 16.000 Inseln. Ich möchte auch nicht von den Indonesiern sprechen, aber was mir so in der Zeit, die ich da verbracht habe, und ich bin ja auch davor und auch danach noch viele Male nach Indonesien gereist, wodurch sich das an vielen Stellen auszeichnet, ist schon ein unheimlicher Humor, den die einfach
einfach auch oft mit dem
haben.
Leben, ja. Wie auch immer es sich gestaltet,
zurechtzukommen.
Ja, es wird
schon sehr viel gekichert und Späßchen gemacht und das ist nicht weg gewesen nach diesem schlimmen Ereignis, wo du, also eigentlich hat jeder Mensch, dem du da begegnet bist, mindestens einen Familienangehörigen verloren.
Wenn man dann da in dieser Mondlandschaft steht, deine Funktion war, die Arbeit, die Hilfsorganisationen dort geleistet haben, zu dokumentieren und quasi zur Zentrale zu kommunizieren und Hilfsarbeit zu strukturieren, wenn man so will.
Ja, ich habe ja zwei verschiedene Sachen gemacht. Zuerst für eine indonesische Organisation tatsächlich gearbeitet, die medizinische Unterstützung geleistet haben und eben auch Traumaarbeit angeboten haben, vor allen Dingen für Kinder. Und die kriegen ja Spendengelder und den Umgang, die Verwendung mit diesen Spendengeldern, die wird im Regelfall in einer Form Bericht zusammengestellt und dann den Geldgebern auch zur Verfügung gestellt. Und das war zu Beginn mein Job. Und ich bin dann aber nach einem halben Jahr habe ich gewechselt und war dann auch nicht mehr in Aceh, sondern noch auf einer ganz kleinen Insel westlich von Sumatra auf der Insel Nias und habe da dann ein Jahr als Projektassistentin, nannte sich das, gearbeitet und habe sozusagen ein großes Wiederaufbauprojekt umgesetzt. Wir haben bis, ich glaube, insgesamt 500 Wohnhäuser wieder aufgebaut. Also nicht wir persönlich, aber sozusagen alle Faktoren, also das ganze Material besorgt, auch die Architekten und Bauingenieure, damit die sozusagen auch den ganzen Bau beaufsichtigen können und so weiter und so fort. Mhm. Genau, das war so mein Job.
Und du hast den Bogen schon zur Corona-Zeit und zur Corona-Krise gespannt. Hast du das Gefühl, das alles gibt dir jetzt tatsächlich einen anderen Blick auf das, was hier geschieht?
Also ich hoffe ja, dass viele Leute auch so einen Blick auf die heutige Zeit haben, wie ich den habe. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da so anders bin. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Erfahrung, die ich gemacht habe, sowohl in Indonesien als auch in Haiti, wo durch ein Ereignis auf einmal das komplette Leben aus den Angeln gerissen wurde. Da war buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen. Das bedeutet für jeden, der da lebt oder lebte, eine extreme Veränderung. Und das ist ja was, was wir zumindest ansatzweise hier auch in der Corona-Krise erleben.
Und eine radikale Veränderung des Lebens, aber die Steine stehen ja noch aufeinander.
Genau, also so die Diskussionen, die schon angefangen haben mit den Folgen, die das auf die Wirtschaft hat. Und es gibt irgendwie so große Schwarzmaler, die das ganz düster prognostizieren.
Sind wir hier zu hysterisch?
Ich finde manchmal ja. Ich finde, es lohnt durchaus oft der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Das, was mir meine Erfahrung zeigt, ist, das Leben hört nicht auf. Und wir kriegen das trotzdem jeden Tag in irgendeiner Form organisiert. Und natürlich ist das anstrengend. Und das ist auch mit Hindernissen verbunden. Und ich will das auch nicht kleinreden. Und das ist bestimmt auch für einige Gruppen ganz besonders schwierig zurzeit. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in die tiefsten Tiefen stürzen werden und dass alles danach ganz furchtbar schrecklich wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und das zeigen mir eben sowohl Haiti als auch Indonesien. Das Schlimmste, was man sich hat vorstellen können, ist passiert und trotzdem gibt es einen Morgen.
Katharina Weule, heute zu Gast hier bei +1. Danke, Katha.
Gerne.
Wir haben hier bei uns ja immer die Geschichte der Woche, die Geschichte, die so spannend und so mitreißend ist, dass wir ihr viel Zeit einräumen. Und liebe Katha, du hast mal erzählt, dass sich eine Geschichte der Woche bei +1 besonders in den Bann gezogen hat.
Ja.
Es war die
Geschichte von der Frau, die als Journalistin nach Syrien gereist ist, um ihre alte Freundin zu treffen und ich glaube auch zu interviewen und die dann entführt wurde und ich glaube fast ein Jahr in Gefangenschaft war, dort auch ihr Kind bekommen hat und wie sie und was sie erzählt hat, ich konnte an vielen Stellen ihre Entscheidung irgendwie nachempfinden.
Die Geschichte von und das Schicksal von Janina Findeisen war das. Das war tatsächlich ja auch hier einmal in einen Gegenstand in einer der Geschichten der Woche hier bei Plus Eins. Und wir wiederholen, weil es solche spannenden Geschichten gibt, die so herausstechen, dann auch mal hier und da eine dieser Geschichten. Einfach, weil wir finden, dass sie an möglichst wenigen Hörerinnen und Hörern vorbeigehen sollten. Und so eine Geschichte ist nun die folgende. Es geht um eine Beziehung, so viel kann ich vielleicht schon mal verraten. Der Autor Christian Erl, der hat mir erklärt, was das Besondere an der Geschichte ist.
Das Besondere an der Geschichte ist, würde ich sagen, dass sie zwar als Liebesgeschichte anfängt, aber nicht so aufhört, wie sie angefangen hat. Und es um die große Frage geht, wie viel vertraut man? Es geht um Vertrauen, es geht um den Vertrauensbruch. Und die Frage, ab wann man alles in Frage stellt, das ist die Geschichte von Tom, den ich getroffen habe, und seiner ersten langen Beziehung Daniel.
Oh, soll ich mal zitieren? Testament und letzter Wille. Und hier, dann kommt hier das ganze Buch.
Schöne Schrift.
Ja, viel Geschwänge, ne?
Viel was?
Viel Geschwinge, also viel Schnörkel. Es hat ja alles immer so ein bisschen was Gräfliches. Also hier oben ist sein eigenes Wappen, ja.
Oh, guck mal, da, was steht da? Da stehst du, oder?
Was steht hier? Moment. Nach allem bitte ich den für mich wichtigsten und wesentlichsten Menschen meines Lebens inständig um Verzeihung. Der Mann, der mir nicht nur Heimat, Zuhause und Familie war, der Mann, den ich geliebt habe, wie ich nie zuvor geliebt habe, einen Menschen an, es ist wirklich schwer zu lesen,
an mich heranlassen?
Genau, einen Menschen an mich heranlassen zu können und den ich wohl viele Nerven, Tränen und Verletzungen gekostet habe. Ja, da hat er recht.
Ja, noch ein paar Worte zu Tom, den wir da gerade gehört haben. Der Name ist geändert, er heißt eigentlich anders. Ich kenne ihn schon ziemlich lange. Wir haben eine gemeinsame Jugend- und Schulzeit teilweise auch zusammen verbracht. Wir kommen beide aus einer sehr ländlichen Region. Und Tom ist schwul. Tom hat aber seine ersten Beziehungen erst viel, viel später, nachdem wir uns kennengelernt haben, weil man eben auf dem Land noch nicht so richtig unbefangen mit den schwulen Beziehungen umgeht.
Dieses Wort schwul wird nicht ausgesprochen. Und das fällt mir ganz, ganz oft auf.
Wann hast du es selber gemerkt?
Es war vor meinem 22. Geburtstag. Da hatte ich zum ersten Mal was mit dem Typ so einfach. Wir waren ganz viele Leute von der Schauspielschule, die irgendwie bei einer Freundin übernachtet haben und dann ist das auf einmal passiert. Und dann war in meinem Kopf auch total klar, ah, okay, so einfach ist das.
Ja, man hat ja schon gehört, Tom ist Schauspieler geworden. Bisschen widersprüchlich klingt das vielleicht, aber ich würde ihn als bodenständigen Künstlertypen bezeichnen. Also er hat erst eine Ausbildung als Bauzeichner gemacht und danach ist er dann auf die Schauspielschule gegangen. Nach der Ausbildung an der Schauspielschule ist er dann nach Köln gezogen. Da hat er verschiedene Engagements gehabt. Er hat einerseits als Model gearbeitet, er hat in verschiedenen Vorabendprogrammen Soaps gespielt und neben diesem künstlerischen, ja oft auch prekären Beruf hat er dann auch gleichzeitig noch in Architekturbüros gearbeitet und macht das heute auch noch. Und er hat jetzt eigentlich so ein bisschen das Gefühl, mit Mitte 20, es läuft richtig gut für ihn, nach dem Coming Out vor allem. Er geht im künstlerischen Arbeiten total auf und in der Liebe, da läuft es halt nur so lala.
Ich war halt schon ziemlich frustriert. Ich hatte zwei Erfolge gehabt, also jetzt als Schauspieler und auch sonst Freunde, alles super, Wohnung, mein ganzer Lebensstandard, alles immer super. Aber mit dem Privatleben, das war immer ein Problem. Und dann kam der, 3. Mai 2013.
Ja, und der, das ist der anfangs schon erwähnte Daniel, der erste Mann, den Tom seinen Eltern vorstellen wird. Und der wird im Laufe der nächsten Jahre das Leben von Tom ziemlich auf den Kopf stellen.
Das klingt ja auch schicksalshaft, wenn er sagt, 3. Mai 2013.
Ja, es wird auch schicksalshaft. Im Mai 2013, da stolpert Tom in einen, ich nenne es mal, Abschleppschuppen, wo man halt noch so hingeht, wo sich Thekengestalten und einsame Herzen noch ganz gut vermischen, auch nachts um 4, 5 vielleicht noch. Das macht Tom eigentlich eher selten, aber er hat sich da mitschleifen lassen von einer Freundin. Er ist nicht so der Typ, der da eigentlich Leute reihenweise aufreißt oder sich anderweitig durch die Betten schlafen muss jetzt vielleicht. Wie gesagt, er wünscht sich auch eine Beziehung. Er ist privat ziemlich schüchtern, obwohl er eigentlich ja auch eine Bühnenperson ist. Er mag dieses ganze Gepose und Gebalze überhaupt nicht, dieses sich Blicke zu werfen, dieses Sehen und Gesehen werden. Und er fühlt sich auch gerade nicht besonders attraktiv. Und deswegen denkt er sich, ich bin eh wieder der, der alleine nach Hause geht. Aber an diesem Abend läuft es halt anders.
Und dann stand er auf einmal da und eine Freundin von mir sagte, hier, guck mal, das ist Daniel. Und er guckte mich an, hi. Und ich so, ach, hi, ja. Und dann knutschte der irgendwie schon mit mir. Und ich dachte, boah, was ist denn hier los? Also, wie kann mich denn einer jetzt gerade so ad hoc so gut finden, ne? Ich habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, dass wir mittlerweile morgens 4 oder 4:30 hatten. Und auf jeden Fall, ich habe ihn damit nach Hause genommen und da blieb er. Der ist einfach nicht mehr gegangen.
Ja, schöne Geschichte, die als One-Night-Stand anfängt. Und das denkt sich Tom auch erstmal, dass das ein klassischer One-Night-Stand ist, obwohl er da eigentlich nicht viele von hat, ne? Aber Daniel bleibt eine weitere Nacht und noch eine und noch eine und noch eine und Knall auf Fall sind die beiden zusammen. Daniel sagt schon nach der ersten Nacht, dass er Tom so ein bisschen auch an dem Abend schon verfolgt hatte, ihm hinterhergetigert ist durch die Clubs und in der Hoffnung, ihn nochmal zu treffen, weil er ihn so toll fand. Und Tom ist tatsächlich auch ein sehr, sehr gut aussehender Mann. Also wenn ich morgen aufwachen würde und aussehen würde wie der, würde ich mich auch nicht beschweren. Große Statur, wohlproportioniert, strahlend blaue Augen, strahlendes Lächeln. Die Nase kräuselt sich immer so ein bisschen, wenn er herzlich lacht. Und Daniel sieht auch ganz gut aus. Der ist zwar 2 Jahre jünger, aber schon ein bisschen ergraut. Er trägt damals einen kurzen Vollbart auf den Fotos, die ich gesehen habe. Mit so einer Lederjacke sieht das schon auch ziemlich verwegen aus und ist sehr charmant. Hat, wenn er lacht, so einen schelmischen, freundlichen Gesichtsausdruck. Und die beiden, ja, die gefallen sich einfach ganz gut, ne? Ja, und jetzt kommt das Unvermeidliche. Und was machst du so? Was man ja anfangs in solchen Tagen dann noch abarbeiten muss. Und was Tom macht, haben wir ja schon gehört. Model, Schauspieler und gleichzeitig Bauzeichner. Und Daniel ist Anwalt, Spezialgebiet Familien- und Betreuungsrecht. Der betreut zum Beispiel eine Frau, die dement ist und Hilfe braucht. Oder er vertritt Kinder bei Familienstreitigkeiten, in Scheidungsprozessen. Er hat auch zum Thema internationale Kinderrechte promoviert und steht vor dem nächsten Karrieresprung. Er arbeitet nämlich schon ab und zu am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und das beeindruckt Tom ein bisschen.
Ich fand es ja auch mal hochspannend, ne? Also was da alles so am Europäischen Gerichtshof abgeht und auch in der Kanzlei. Er erzählt dann von Fällen, durfte natürlich nie Namen sagen und hat ja auch irgendwann Freunde von mir vertreten, durfte mir aber dann auch nie genau sagen, was es geht wegen der rechtsanwaltlichen Schweigepflicht. Ja, also er hat mich da abendelang unterhalten.
Ja, und wenn dann am Abend die Rechnung kommt und das Essen vielleicht ein bisschen teurer wird, dann zahlt Daniel. Es ist nicht so, dass Tom sich total aushalten lässt, aber Daniel verdient ja ordentlich. Das sind so die emotionalen Freuden und neben diesen emotionalen Freuden ist es natürlich manchmal auch beruflich ganz praktisch, wenn man einen Anwalt in der Familie hat. Ja, also Daniel mahnt zum Beispiel ein Unternehmen ab, als sie Fotos von Tom auf Plakatwänden entdecken und die Nutzungsrechte eigentlich abgelaufen sind. Oder er vertritt ihn bei einem Arbeitsrechtsstreit vor Gericht, sitzt dann da in Robe am Amtsgericht neben ihm. Das darf Daniel aber nicht kostenlos machen, weil Anwälte dürfen nicht kostenlos arbeiten. Es gibt Stress mit der Rechtsanwaltskammer. Und außerdem wird das Tom auch überhaupt nicht wollen. Da ist er stolz drauf, dass er unabhängig ist, auch finanziell. Und wenn die beide schon so viel arbeiten, soll das natürlich auch nicht umsonst sein. Außerdem übernimmt Daniel zum Beispiel auch kleinere Rechtsstreitigkeiten, die Familienmitglieder mal haben. Und Daniel arbeitet also genauso viel wie Tom, hat aber deutlich weniger Ausgleich, hat kaum Hobbys. Und da ist dann Tom ziemlich froh, dass dann Daniel irgendwann mal eines seiner Hobbys wieder für sich entdeckt und mal im zweiten Beziehungsjahr nicht mehr nur an Arbeit denkt.
Er hatte dann irgendwann eine Reitbeteiligung und das fand ich auch ganz super. Endlich hat er mal ein Hobby, mal was anderes als nur den stressigen Beruf. Und irgendwann konnte er dieses Pferd namens Lotta kaufen für 15.000 Euro. Ja, hab ich gedacht, mach doch, ist doch super. Ich hab keine Ahnung von Pferden, was Pferde kosten, aber 15.000 Euro scheint mir jetzt für ein Pferd angemessen.
Und dann kommt nach einer Woche oder so Daniel zu Tom an und sagt, kannst du mir das Geld leihen?
Also 15.000 Euro.
15.000 Euro, ganz schöner Batzen. Also für mich ist das immer noch viel Geld. Er sagt, ich habe mein Festgeldkonto gekündigt. Ich habe hier mindestens 15.000 Euro da drauf liegen, aber ich möchte keine Strafzinsen bei der Bank zahlen und das würde so und so viel 1.000 Euro Abzug geben, wenn ich das jetzt sofort haben will. Ich kriege das in 3 Monaten, aber bis dahin könntest du mir das leihen. Tom ist, wie gesagt, finanziell ganz gut aufgestellt, der arbeitet auch viel, der hat das Geld. Außerdem sagt Daniel, ich habe Steuernachzahlungen von der Kanzlei, Umsatzsteuervoranmeldungen, ich muss gerade die Löhne zahlen, solche Sachen. Und dann leiht ihm Tom das Geld und ist sogar ein bisschen froh, dass er ihm da unter die Arme greifen kann. Ich meine, Daniel zahlt auch häufiger die teuren Essen und so. Man hilft sich halt in der Partnerschaft. Weil er ist sich ja auch sicher, dass er Daniel trauen kann. Und dieses Vertrauen, das kriegt dann wenig später, so nach ziemlich genau 3 Jahren, einen ziemlichen Riss.
Da war ich in seiner Wohnung und stehe in der Küche und auf einmal geht sein Handy auf der Anrichte und dann ploppt er so kurzes Display auf und da steht da eine Nachricht. Dana ist aber auch ganz schön lang und groß. Ich gucke da drauf, das Display wurde wieder schwarz, war ja nicht mein Handy, also kam ich da auch nicht wieder dran, aber ich hatte es gelesen, es war nur ein Satz.
Ja, und dann spricht er ihn natürlich sofort drauf an, sagt mal, was war denn das für eine Nachricht? Und Daniel sagt, das ist eine alte Dating-App, ja, aber die kriege ich einfach nicht vom Handy geschmissen. Die installiert sich hartnäckig wieder da drauf. Ich kann damit irgendwie nicht umgehen und belässt es erstmal dabei. Und Tom legt es auch erstmal zur Seite und das lässt ihn aber nicht mehr los. Tom kennt diese ganzen Dating-Apps nicht selber. Er hat sie nie genutzt und ja, die sind ja auch erst in den letzten Jahren so richtig groß geworden. Er möchte aber natürlich trotzdem wissen, ob sein Freund, mit dem er jetzt 3 Jahre zusammen ist, sich da rumtreibt. Also legt er sich ein Fake-Profil ohne Foto an.
Ich habe dann schon gemerkt, ah ja, also diese App zeigt immer die Leute, die um einen rum sind. Also bei Tinder und so ist es ja irgendwie auch, ne? Und sehe noch, bevor ich 2 Kilometer oder so vor seiner Haustüre bin, auf einmal erscheint er da mit Foto. Mit einem grünen Punkt unten online. Also war ganz klar, er ist da angemeldet und er hatte mich belogen.
Er hat es aber vor allem sofort erst wieder panisch gelöscht, weil er dachte, okay, jetzt wird hier angezeigt, ich bin 2 Kilometer entfernt. Wenn ich jetzt gleich bei ihm in der Wohnung bin, wird da angezeigt, ich bin 0 Meter entfernt. Nicht, dass der Verdacht schöpft. Mhm. Also löscht er das Fake-Profil erstmal wieder. Er stellt ihm quasi eine Falle, er legt nochmal Profile an, chattet ihn auch an. Daniel lässt das teilweise auffliegen im Sinne von, ach, das sind gefälschte Fotos, das sind Fotos, die du aus dem Internet geladen hast und blockt dann den Kontakt. Also Tom chattet natürlich unter falschem Namen mit ihm, ne? Aber Daniel bricht dann den Kontakt ab, weil er merkt so, okay, du bist ja ein Faker. Ich habe deine Fotos im Internet entdeckt, das bist gar nicht du. Mhm. Und dann testet Tom aber Daniel mit Fotos von seinen Freunden, glaube ich, von einem Freund, den Daniel nicht kennt. Und sie sind sonntags morgens bei Tom wieder in der Wohnung und Daniel ist schon aufgestanden und Tom liegt unter der Bettdecke und hat das Handy unter der Bettdecke und schreibt sehr explizit, hast du Bock auf ein Sexdate? Und Daniel geht einfach sofort drauf ein und lügt Sekunden später Tom ins Gesicht. Schatz, ich muss nochmal ins Büro.
Die Tür ging zu, ich aus dem Bett in eine Jogginghose rein, mir das Handy geschnappt. Hinter ihm her, so dass er es nicht mitbekam, in die Richtung der Adresse, die ich ihm genannt hatte. Und habe mich hinter einer Hauswand versteckt. Und auf einmal ging mein Handy dann so und er schrieb dann in diesem Portal, ich bin da, mach auf. Und dann habe ich meine Handykamera angemacht, bin auf ihn zugegangen. Und als er im Eingang stand und ich stand vor ihm mit der Kamera, habe ich nur gesagt, hier bitte keiner aufmachen.
Warum denn mit Kamera?
Er wollte das filmen.
Ich glaube, er wollte die Konfrontation.
Er brauchte quasi den Beweis. Zweifelt er an der Stelle noch daran, dass das. Also denkt er sich möglicherweise, liegt hier ein Fehler vor? Oder warum muss er das so stark beweisen?
Ich glaube, dass er schon so ein bisschen in dieser Beziehung gefangen ist.
Dann steht er vor dem mit dem Handy in der Hand. Und dann?
Daniel entgleisen die Gesichtszüge, aber nur ganz, ganz kurz. Und er fängt sich sofort wieder und sagt. Ach, ich wusste sowieso, dass du das bist. Ich habe den Gag nur mitgespielt. Und Tom wütet zu Hause rum, aber sie treffen sich sehr, sehr schnell schon wieder, weil er das Gefühl hat, ich kann das jetzt nicht nach 3 Jahren einfach so wegwerfen. Ich möchte eher wissen, warum dieser Betrug überhaupt passiert ist. Und deswegen treffen sie sich gleich schon 1,5 Tage später, nachdem das aufgeflogen ist, am Montagabend in einem Café. Sie reden. Daniel kommt völlig verheult da an, hat den Wohnungsschlüssel dabei von Tom, akzeptiert also quasi die Trennung. Er hat sein Testament dabei. Er sagt, ich habe eh keine Familie, keine Freunde. Und falls mir was zustoßen sollte, sollen deine Neffen bitte mein Geld kriegen. Und Tom nimmt ihn dann zurück, weil er sagt, lass uns doch mal bitte darüber reden, warum das passiert ist und nicht, dass wir uns jetzt trennen. Bisschen schnell könnte man natürlich, also könnte man meinen, dass er ihn da nimmt, aber er ist halt auch verknallt. Nein. Er hat das Gefühl, dass Daniel ihn braucht. Tom denkt, ich bin total überarbeitet. Ich könnte guten Urlaub vertragen. Sie fahren zum ersten Mal überhaupt gemeinsam in Urlaub auf eine griechische Insel. Tom flätzt sich entspannt eine Woche in die Sonne, liest Bücher, kann ein bisschen abschalten. Daniel hängt die ganze Zeit am Laptop und am Telefon wegen Arbeit. Er ist ja immer noch in Luxemburg auch aktiv, soll da Europäischer Gerichtshof Richter werden. Und als sie aus diesem Urlaub zurückkommen, wo man denkt so, okay, das könnte ja potenziell auch was sein, womit man eine Krise überwindet, kommt gleich der nächste Schocker.
Ein Freund von mir war hier und kommt aus dem Bad und sagt zu uns, was sind denn das für Medikamente da bei dir im Bad, Tom? Und ich sag nur, welche Medikamente? Ja, die in den Plastikröhrchen. Daniel fing direkt an zu intervenieren und meinte, ja, nee, die wären gegen seine Laktoseintoleranz. Ja, aber nee, das sind HIV-Medikamente. Steht doch drauf, auf diesem Imprint. Irgendwie konnte der was damit anfangen. Naja, Daniel beschwichtigte das Ganze dann irgendwie und komplimentierte ihn hier raus. Das ging alles so schnell, dass ich mir auch überhaupt keine Gedanken mehr machte. Und der Urlaub, der war gerade vorbei. Wir waren am Auspacken und das Pferd, die Lotta, war während des Urlaubs getreten worden, lag jetzt auch noch in der Tierklinik. Also hier ging es drunter und drüber. Und dann diese Medikamente.
Für einen Familienbesuch, ein, zwei Wochen später, soll er Daniels Kulturbeutel nochmal mitbringen. Der liegt noch bei Tom. Wir sind ja ohnehin relativ häufig da in der Wohnung. Und da findet ihr wieder eine dieser grünen Pillen drin. Und dann googelt er endlich mal und findet natürlich sofort raus, der Freund hatte recht. Das sind HIV-Medikamente. Und die werden auch nicht gleichzeitig noch für Laktoseintoleranz oder sowas eingesetzt. Und dann druckt er sich die ganzen Sachen schnell kurz vor der Abreise aus, bereitet sich noch auf dem Weg zum Zug hin vor. Die fahren mit der Bummelbahn zu einem Onkel von Tom, einen Familienbesuch eingeplant, das Wochenende. Und dann sitzt der Daniel da gegenüber und konfrontiert ihn mit diesen Pillen.
Ich so, Daniel, was ist das? Bitte jetzt nicht hier, sagt er nur. Nicht hier. Ich so, doch genau hier. Wir saßen da und dann hat er sich zu mir gebeugt und hat gesagt, Tom, ich bin HIV-positiv.
Aber Tom trennt sich trotzdem noch nicht. Also er spielt erstmal das Wochenende weiter Beziehung. Tom möchte sich damit erstmal selber auseinandersetzen. Er entblößt ihn sozusagen nicht vor den anderen, sondern er arbeitet selber noch dran, glaube ich.
Also in seiner Welt kann er eigentlich gar nicht Schluss machen. Die beiden gehören zusammen.
Das ist so mein Eindruck, ja.
Also, weil sonst was passieren würde?
Weil sich sonst Daniel umbringt zum Beispiel, weil er super viele Prozesse am Laufen hat, weil er selber das Gefühl hat, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Ich habe Sehfeldstörungen, ich habe Magenkrämpfe, ich habe Schlafprobleme, ich bin also dement so, eventuell.
Aber eine Frage, die sich Tom wahrscheinlich gestellt hat, ist nämlich auch dann nach dem Wochenende oder während er sozusagen diese von Daniel erfahren hat, dass er HIV-positiv, was mit ihm selber ist, oder?
Ja, er macht auch sofort einen Test. Also er nach diesem Wochenende, wo er die Beziehung weiter schauspielert beim Onkel, macht er dann den Test und da kommt glücklicherweise raus, dass er sich nicht infiziert hat.
Da kam bei mir erstmal wieder die Leichtigkeit so ein bisschen hoch und dann kam Rechnung.
Und jetzt geht der Albtraum weiter, könnte man sagen. In gewisser Hinsicht fängt er auch erst wirklich an, vor allem auf finanzieller Ebene. Tom kriegt Rechnungen von Versicherungen, Mobilfunkunternehmen, Kreditkartenanbietern, bei denen er nie Verträge abgeschlossen hat, also zum Beispiel einen Telekom-Vertrag. Und trotzdem ist er noch so gefangen, dass sich Daniel um diese ganzen Sachen kümmert, weil Tom keine Zeit dafür hat. Der hat seine vier Jobs, er hat das Studium und Tom muss dann dafür ständig Gerichts- und Anwaltskosten zahlen. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man dann als Außenstehender vielleicht mal denkt, der nimmt den aus, der hat den unter Kontrolle und der nimmt den gnadenlos aus. Und das ist auch so, aber Tom sieht das einfach noch nicht. Ich habe diesen Daniel auch einmal getroffen auf einer Hochzeit, auf der wir beide eingeladen waren. Ich war da allerdings Trauzeuge. Ich habe ein paar Sätze mit dem gewechselt. Da hat er mir auch erzählt, er sei Jurist. Aber das war es auch schon. Im Gin und Tonic-Nebel hat man da auch nicht viel mehr reden können. Aber diesen Anstoß, den Tom braucht, den kriegt er von seinem Onkel, bei dem sie auch am Wochenende waren, dann ein halbes Jahr später. Der Onkel hat nämlich Daniel auch was gegeben, Nachbarschaftsstreit, baurechtliches irgendwas, und da bewegt sich nichts in diesem Fall, auch seit Monaten, ein Dreivierteljahr. Und das macht den Onkel misstrauisch und der forscht nach. Und der findet, es gibt keinen Daniel W. am EuGH. Die Kanzlei gibt's nicht mehr, die Briefe kommen zurück. Wenn ich da versuche anzurufen, wird er immer nur verleugnet. Und das findet er raus und drängt dann Tom seinen Besuch auf, der sich damit auch immer noch nicht so richtig beschäftigen möchte. Er sagt aber, du wirst dir die Zeit nehmen müssen. Schau hier und hier und hier. Und dann fängt Tom mal selber an zu graben und geht den Weg quasi nach und merkt, in der Kanzlei der Angeblichen macht mir eine Architektin auf. Oder beim Europäischen Gerichtshof gibt es keinen Daniel W. Und da denkt dann endlich Tom, da stimmt was nicht. Und dann prüft er nochmal nach.
Und dann weiß ich nicht, was mit mir passierte. Ich saß plötzlich in der Bahn und war auf dem Weg zu seiner Wohnung. Da fährt man eine halbe Stunde raus und er hat eine Erdgeschosswohnung gehabt. Und dann habe ich von draußen Licht gesehen. Und dann bin ich zur anderen Seite gegangen und habe gesehen, dass er auf der Couch lag und Fernsehen guckte. Dann habe ich mein Handy genommen und habe gesagt, ich muss dich aber unbedingt treffen. Sag mir bitte, wann du wieder in Köln sein kannst. Also ich sah ihn da drin. Und da kam er zurück, nerv mich jetzt nicht, ich bin in einer wichtigen Besprechung. Und dann fiel mein Kartenhaus zusammen. Endgültig dann mal. Das war der Moment.
Und jetzt sieht auch Tom nach 4 Jahren ziemlich genau, ich bin 4 Jahre mit einem absoluten Betrüger zusammen gewesen. Und dann schreibt er noch auf dem Rückweg, als er das festgestellt hat, schreibt er in der Bahn alle Leute an, die ihm einfallen, die Daniel mal namentlich erwähnt hat, Anwälte, mit denen er auch tatsächlich zusammengearbeitet hat, diverse Vermieter unter anderem auch, und er kriegt am nächsten Tag immer die gleichen Antworten.
Da breiten dann erst stündlich und dann nachher minütlich die Infos auf mich ein, von wegen, Daniel ist kein Rechtsanwalt, der ist ein Betrüger, ist horrend verschuldet, ein Hochstapler, wir haben ihn verklagt. Die Staatsanwaltschaft sucht ihn seit über 10 Jahren, wegen Steuerhinterziehung auch. Also da ging es nur noch los.
Ja, mehrere Vermieter haben Räumungsklage erwirkt, weil Daniel, wenn überhaupt, nur Anfangsmiete gezahlt hat und dann Monate, teilweise jahrelang nicht. Anwälte, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder zumindest sah es so aus, haben ihn angezeigt, weil er ihren Namen gestohlen hat, ihre Briefköpfe verwendet hat. Die Frau, von der Daniel es tatsächlich geschafft hat, am Amtsgericht Köln Betreuer zu werden, ist insolvent. Daniel ist kein Doktor, Daniel ist kein Anwalt und er wird auch ganz bestimmt nicht Richter am EuGH, obwohl er eine rubinrote Robe hat, denn der hat nicht mal Jura studiert.
Wie bitte?
Der ist Sozialarbeiter, glaube ich. Es gibt ja dann noch dieses Pferd, für das er Daniel 15.000 Euro geliehen hat. Und dann fährt er nochmal zu Daniel und sagt, ich brauche noch einen Darlehensvertrag für die 15.000 Euro. Den kriegt er auch tatsächlich, so eine Darlehensabrede. Und erst als er das Papier in der Hand hat, sagt er ihm, ich weiß, dass du ein Betrüger bist und für das, was du mir und meiner Familie angetan hast, wirst du mir büßen und am besten bringst du dich um. Und dann erst geht Tom zur Polizei, stellt Strafanzeige und weist sich danach direkt in die Psychiatrie ein selber. Und entlässt sich aber auch ehrlich gesagt nach ein paar Tagen wieder. Erstens helfen ihm die Beruhigungsmittel nicht darüber hinweg, dass ihn das so wahnsinnig macht, dass er 4 Jahre lang so betrogen wurde. Und zweitens kann er nicht ertragen, dass Daniel frei rumläuft. Er möchte den echt gerne in den Knast bringen. Und außerdem quellen bei ihm die Rechnungen aus dem Briefkasten.
Hätte ich den Kopf in den Sand gesteckt, würde ich heute nicht hier sitzen. Ich wäre in eine Privatinsolvenz gerutscht. Hier kamen ja über Monate an die 100 Rechnungen. Inkassoverfahren, Mahnverfahren, Gerichtsprozesse, Versicherungsgeschichten. Also hätte ich das alles laufen lassen, wäre ich ja komplett abgesoffen.
Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, auf einmal prasselt es von allen Seiten ein und warum stellt sich das erst raus, als er anfängt nachzubohren? Ist das eine zufällige Gleichzeitigkeit in den Abläufen oder wie kommt es dazu, dass nicht vorher auch schon Mahnungen kamen oder nicht vorher auch schon irgendein Anwalt gesagt hat, wir haben irgendwas laufen gegen diesen Daniel?
Also ich glaube, dass ein ganz beträchtlicher Teil erst auch dadurch durch Toms Arbeit später dann rausgekommen ist. Auch was das Ausmaß des Briefköpfe-Stehlens zum Beispiel angeht. Also der hat die Polizei mit Akten richtig zugeballert. Schriftproben für Betrugsfälle, Kontakte zu Eltern von Daniel besorgt. Weitere Leute bewegt, Strafanzeige zu stellen. Versucht, das Pferd zu verkaufen. Aber es ist deutlich weniger wert als 15.000 Euro. War auch eine Sache, die vor Gericht viel verhandelt wurde. Auch weil Daniel es immer noch schafft, dem Gericht oder bei Gerichtsverfahren mit seinen Schriftsätzen da Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen, muss auch erst gerichtlich durchsetzen mit Anwältin, dass er dieses Pferd verkaufen darf, weil er behauptet, es ist meins. Ähm, Und Ende 2018 geht dann der Prozess endlich los. Ich habe mir fast alle Verhandlungstage angeschaut. Daniel hat am Anfang häufiger mehrseitige Manuskripte dabei gehabt, hat eine Riesenshow abgezogen, hat behauptet, er sei doch Anwalt und hätte da und da studiert und hätte hier sein Referendariat gemacht. Das Gericht muss das alles auch nochmal überprüfen, wenn der sich da zur Sache einlässt. Und es stellt sich natürlich als erneute Lüge raus. Dann versucht er, Zeugen zu unterstellen, auch dem Kommissar übrigens, der dann hinterher auch sagte, dem Ermittelnden, dem Hauptermittelnden, dass die ja alle untereinander verbandelt seien, die kämen alle aus dem schwulen Milieu und hätten alle was miteinander und hätten sich gegen ihn verschworen. Und das Urteil lautete dann am Ende tatsächlich 7 Jahre, 9 Monate, also schon eine ganz schön beträchtliche Zeit, wegen Urkundenfälschung, gewerbsmäßigen Betrug, falschen Führen vom Anwalt und Doktortiteln, massiv. Auch weil er aber auch schon vorbestraft war. Also er hatte wegen Steuerhinterziehung Sachen laufen. Er sitzt mittlerweile, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil es immer noch wegen Revision am Bundesgerichtshof liegt. Tom ist sehr zufrieden, auch glaube ich wegen des Urteils, wegen des relativ harten Urteils. Und andererseits weiß er natürlich auch, dass ihn das immer so ein bisschen begleiten wird. Und er kann natürlich in ein paar Jahren auch Daniel wieder auf der Straße treffen.
Es gibt Möglichkeiten, darüber informiert zu werden, wenn er rauskommt. Muss ich dann auch tun. Also das Thema ist nicht mit den letzten 400 Euro, die gezahlt werden müssen, vorbei. Das Thema wird wieder auf mich zukommen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ich da so dran gearbeitet habe in den letzten 2,5, 3 Jahren, um dafür gewappnet zu sein. Weil vorbei ist es nicht.
Tom hier in der Geschichte der Woche bei Plus Eins. Und erzählt hat uns diese Geschichte der Autor Christian Erl. Katha, du hast ein bisschen gelitten bei der ganzen Schilderung.
Krass.
Also ich ja auch. Ja. Ich glaube, das ging vielen Leuten, die uns hier zuhören, auch so. Man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll.
Nee, das stimmt. Also es ist aus ganz vielen Blickwinkeln heraus betrachtet einfach furchtbar. Also einmal für Tom. An vielen Stellen, da kann ich aber auch verstehen, dass dieses Aktivwerden, sich dafür einsetzen, dass das polizeilich nachverfolgt wird, dass Beweise gefunden werden, dass andere Leute auch Klage einreichen, also dass man sozusagen auch so einen Prozess wirklich da aktiv dran teilnimmt, um aus dieser Opferrolle rauszukommen. Das, glaube ich, kann ich ganz gut verstehen, dass das was sehr Ermächtigendes ist. Ja, aber auch so ein Daniel, was bringt einen Menschen wirklich dazu, so ein Hochstaplerleben zu führen? Also ich weiß nicht, was da mit der Seele nicht so ganz in Ordnung ist.
Ja, das finde ich auch am allerschwierigsten nachzuvollziehen, was sozusagen dieses Ausmaß auch an Betrügereien. Man kann ja, dass man mal sozusagen ein bisschen irgendwie in die Richtung denkt oder arbeitet, will nicht sagen, dass ich das tue, aber.
Eine Notlüge meinst du?
So, da, also das wäre jetzt noch die Mini-Mini-Variante, ne? Aber das ist dann, also dass man so ein Gebäude, eine Kathedrale aus Lügen baut.
Ja, ja, und dann hört das ja auch nicht auf mit, ich bin Anwalt, sondern der wird als Richter an den EuGH berufen. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch genau deswegen, weil man sich, wenn man so...
Je höher, desto.
Ja, aber also, ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, aber jemand, der so betrügt und hochstapelt und sich ja im Prinzip für jemanden anders verkauft, der ja nicht ist, kann ja nur irgendwie mit seiner eigenen Existenz nicht wirklich zufrieden sein. Und vielleicht greift man dann eher nach den Sternen und wird EuGH-Richter als ein schnöder...
Ich habe ein Fahrradladen.
Normaler, ja, zum Beispiel. Oder irgend so ein 0815-Anwalt zu sein.
Die Geschichte der Woche. Lange und kurze Geschichten gehören bei uns fest zu Plus Eins dazu. Sie kriegen uns überall, wo es Podcasts gibt. Gerade in dem Fall war es eine Wiederholung. Es lohnt sich also vielleicht auch mal ein bisschen im Archiv quasi zu stöbern. Und wenn Sie selber eine Geschichte an uns loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an plus1@deutschlandradio.de. Katharina Wolle zu Gast bei Plus Eins. Guck mal, du hattest mich gebeten, dir was mitzubringen. Ich komme direkt vom Land hier in unser Studio nach Berlin und habe dir eine Tüte mitgebracht. Ich war in Brandenburg beim Bauernhof hier. Heu.
Eine Tüte Stroh.
Stroh. Ja. Ist das ein Unterschied, habe ich gelernt.
Ja,
ja.
Ja, ist es.
Also es ist jetzt frisches Stroh, was ich dir da mitgebracht habe.
Ja, klasse. Vielen Dank.
Ich weiß ja, es geht um ein Hobby, was du hast, ein neues Hobby. Aber vielleicht kannst du es meinen Hörerinnen und Hörern verraten. Wozu brauchst du in Berlin eine Tüte Stroh?
Ich brauche das Stroh, um zu mulchen.
Was das wäre?
Also ich habe auf meinem Balkon einen kleinen Garten und ziehe da auch so das ein oder andere Gemüse oder versuche mich da drin. Und in den letzten Jahren durch den ausbleibenden Regen muss man ja sehr, sehr viel gießen. Und dadurch, dass wir unterm Dach auf der Westseite dann auch ab mittags voll Sonne haben, muss ich auch im Hochsommer teilweise zweimal am Tag gießen. Und Stroh, wenn man das um die Pflanzen rum verteilt, konserviert einfach die Feuchtigkeit im Boden. Mhm. Sprich, ich muss weniger gießen. Und das ist mein Verständnis davon, was Mulchen ist.
Aha, total spannend. Guck mal, was ich für eine absolute Null in dem Bereich bin. Weil du hattest mir geschrieben, bring mir doch eine Tüte Stroh mit. Ich dachte, es ist ein anderes, neues Hobby, tatsächlich neues Hobby. Du hast dir ein Bienenvolk zugelegt.
Ja, das ist auch richtig. Aber dafür brauche ich das nicht. Ich wüsste nicht, was die Bienen mit dem Stroh anfangen sollen.
Ja, das habe ich mich die ganze Hinfahrt im Regionalexpress gefragt. Was die Bienen mit diesem Stroh anfangen wollen. Ja. Gar nichts ist die Antwort.
Genau.
Aber warum trotzdem die Frage an dieser Stelle, wie kommt es dazu, dass du dir so ein Bienenvolk jetzt holst?
Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten von meinem Mann einen Imkerkurs geschenkt bekommen. Und zwar nicht irgendwas, also irgendeinen Imkerkurs, sondern einen Kurs in wesensgerechter Imkerei, wo das Wohl der Bienen und des Gesamtorganismus des Bienen im Vordergrund steht. Und es geht nicht um einen maximalen Honigertrag.
Aha.
Und
den
habe ich gemacht. Mich interessieren schon auch so Natursachen und ich fand das total spannend. Und das hat mich einfach nachhaltig so beeindruckt, dass ich danach dachte, das möchte ich selber ausprobieren.
Ist das nicht eine wahnsinnige Verantwortung, auf einmal quasi auch Königin des Volkes da zu sein?
Ja, so ein bisschen. Also ich fühle mich, als wir die Bienen jetzt geholt haben vor knapp anderthalb Wochen, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt gerade eine Kuhherde gekauft und habe Nutztiere. Also ja, es ist eine Riesenverantwortung. Ich teile mir das Gott sei Dank mit jemandem. Ich habe im Bienenkurs einen Menschen kennengelernt, der das auch ausprobieren möchte. Und wir wohnen nicht weit voneinander und haben dann beschlossen, dass wir das jetzt zusammen machen. Geteilte Verantwortung war das Motto. Auch das ist das ganze Equipment, was man dafür braucht. Und seit anderthalb Wochen sind wir sozusagen Bieneneltern und hoffen, dass dieses Jungvolk, was wir jetzt bekommen haben, den Winter oder überhaupt erstmal die nächsten Wochen übersteht und dann auch durch den Winter kommen wird.
Und dein Bienenvolk steht aber auch hier in Berlin in der Nachbarschaft?
Ja, genau. Wir haben einen Schrebergarten gefunden, wo es Menschen gibt, die so offen sind, dass sie sagen, wir finden das total klasse, könnt ihr gerne hier reinstellen. Und jetzt stehen die im Schrebergarten in Neukölln.
Ich finde, das passt irgendwie, dass du dich für dieses Hobby entschieden hast, so ein bisschen zu dem Entschluss, den du im letzten Jahr getroffen hast, mal komplett aus dem Job auszusteigen. Also weil das ist so ein ganz klares Ja zu so einem privaten, persönlichen, ich wende mich an etwas zu, was mich einfach interessiert, Punkt.
Ja.
Und das mache ich dann, obwohl ich dann Angst habe, eine Herde Kühe zu besitzen.
Ja.
Aber also du hast im letzten Jahr nach einer Phase enormen Stresses, du bist im Bereich internationale Zusammenarbeit tätig, du berätst unter anderem das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Damals hast du das getan, quasi in einer Angestelltenrolle, sehr viel Verantwortung, Stress, Zeitdruck und irgendwann hast du gesagt, jetzt reicht's, ich steige einfach mal aus. Warum bist du an diesen Punkt nochmal gekommen?
Das ist eine gute Frage, warum? Also du hast es gerade schon gesagt, das ist eine sehr lange Zeit gewesen, die sehr, sehr arbeitsintensiv war, stressig und das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert, aber so im Laufe dieser Jahre, die ich das gemacht habe, hat Arbeit einfach immer mehr Raum in meinem Leben eingenommen und das hat irgendwann so Ausmaße bekommen, dass ich das Gefühl hatte, ich hangel mich eigentlich nur noch von Wochenende zu Wochenende, um wieder so ein bisschen durchzuatmen und Kraft zu tanken. Dann habe ich meine Arbeitszeit reduziert, weil ich dachte, ich muss etwas mehr Distanz zwischen mich und diese Dinge bringen und weniger Zeit mit Arbeit verbringen. Das hat eine Weile ganz gut funktioniert, aber auch da, ich bin einfach ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Mich interessieren auch diese Themen und es ist natürlich irgendwie so eine innere Motivation, sich auch so für eine gerechtere Welt einzusetzen. Das ist ein sehr ideologisch aufgeladenes Berufsfeld.
Hat dich nicht mehr losgelassen.
Das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und ne, das, wie gesagt, es ist immer irgendwie größer geworden und hat von mir selber einfach, mir selber irgendwie keinen Raum mehr gelassen.
Du hast mal beschrieben, dass du dann auch so einfach auch sehr leer dich gefühlt hast, dass da nicht
total
mehr viel von dir sonst übrig war.
Genau, es war irgendwie nichts mehr von mir über.
Und dann hast du diesen Cut gemacht?
Bin damals mit meinem auslaufenden Vertrag aus der Firma ausgeschieden und das war klar, da wird es jetzt auch erstmal keinen zurückgeben. Und was dann kommt, das ist dann erstmal auch offen.
Hat dich die Unsicherheit sehr zwischendurch auch beschlichen, nicht ganz zu wissen, ob du wieder zufrieden irgendwohin zurückkehren kannst?
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das Jahr war nur Sonnenschein von oben bis unten. Ich habe auch immer mal wieder so Momente gehabt und auch Tage, die würde ich für mich mit so grauen Regenwolken beschreiben. Ich habe vermieden, viele Pläne zu machen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Sondern ich wollte an vielen Stellen den Tag erstmal so nehmen, wie er kommt und wirklich gucken, worauf ich so Lust habe, weil das war das, was mir so gefehlt hat. Ich hatte irgendwie kein inneres Bauchgefühl mehr. Das war so mein Eindruck und hat ja dann letztlich auch diese Entscheidung befeuert, zu sagen, nee, ich brauche jetzt wirklich mal eine Erholungspause, eine Verschnaufpause und ich muss erstmal wieder richtig bei mir selber ankommen.
Ja, du konntest ein bisschen dich da selber auch finden, ausschließen, dass du vielleicht nicht mehr in die alte Arbeitsstruktur zurück möchtest.
Genau.
Weißt jetzt aber, okay, das Themenfeld, die Arbeit im Krisenkontext, Krisenzusammenhang, internationale Arbeit, das ist nach wie vor spannend für dich, ja. Und du gehst es jetzt als Freelancerin an.
Genau.
Bist also zurück im Job.
Ich bin zurück im Job. Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Für mich war irgendwie ab einem bestimmten Punkt nicht mehr vorstellbar, in so einer festen Struktur zu arbeiten. Ich hatte auch Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wieder in so einen 9-to-5-Job zurückzugehen. Und ich wollte auch nicht wieder von 0 auf 100 gehen, sondern das erstmal sehr sachte wieder beginnen, weil so ein Jahr Auszeit, ne, wenn man so seinen völlig eigenen Lebensrhythmus hat, und ich finde das auch so irre mit dieser Corona-Krise zurzeit, das fängt sich gerade an, wieder zu verändern, aber so mit dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen hatte ich eher den Eindruck, die Außenwelt passt sich so an meine Innenwelt an.
Die wird so entschleunigt, wie ich durch das Jahr schon.
Genau, wie ich zu dem Zeitpunkt schon längst war. Und das war phänomenal und sehr angenehm zu merken, dass um mich rum jetzt auf einmal auch alles entschleunigt.
Liebe Katha, mich interessiert zum Schluss noch was. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du den Bienen bitte einen Strohhalm mitbringen? Weil ich die ganze Zeit dieses Stroh durch die Gegend geschleppt habe, weil ich dachte, das ist jetzt für die Bienen. Ich wollte doch die Bienen.
Das mache ich.
Danke.
Ich werde Ihnen auch deinen Gruß ausrichten.
Vielen Dank. Es war sehr schön, dass du da warst.
Ja, ich fand das auch ganz toll, hier zu sein.
Aber an der Stelle verabschieden wir dich. Katharina Wolle war zu Gast bei Plus1. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank von meiner Seite.
Wir freuen uns auch immer, von Ihnen zu hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Anregungen, Fragen, Kritik, Input jeder Art ist uns sehr willkommen. Schreiben Sie uns einfach eine Mail. plus1@deutschlandradio.de. Und genauso finden wir Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen Dufte. Dort finden Sie Plus1 natürlich auch. Mein Name ist Utz Dreger. Ich verabschiede mich für heute. Plus1 gibt es nächste Woche wieder, dann mit Sonja Koppitz. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf und auf die anderen auch. Und tschüss.